Natürlich ist das so, dass die Mitarbeitenden durch den Maschinenraum vielleicht auch auf komplett neue Ideen kommen. Themen, mit denen sich ein Unternehmen mal beschäftigen sollte, was gerade noch gar nicht auf der Agenda des jeweiligen Unternehmens steht. In der Regel, und ich würde sagen, das ist bestimmt 80% der Fragestellungen, startet der Mitarbeiter mit einem aktuellen Problem, was er gerade selbst in der Organisation zu lösen hat. Und dann holt der Mitarbeiter sich Ideen, Inspiration, Sparring von anderen Mitarbeitern aus anderen Unternehmen, die an dem gleichen Thema schon gearbeitet haben. Und die Ergebnisse und Umsetzung von Sachen werden einfach besser, weil man von den Fehlern anderer profitieren kann, die nämlich schon gemacht wurden und im Netzwerk geteilt wurden. Und weil man vielleicht auf dem Weg dahin auch auf neue Ideen kommt, aber das sind nicht komplett neue Ideen, sondern es ist einfach eine bessere Umsetzung dessen, was man eh machen möchte.
Also bei uns war das tatsächlich, wir hatten überhaupt kein Corporate Project Management, bevor wir im Maschinenraum waren. Das war alles so dezentrale Projekte. Und dass wir jetzt das auch als Stabsstelle sozusagen aufgesetzt haben und auch wie wir das sozusagen fahren und betreiben, das war schon stark inspiriert durch die Gespräche, die wir im Maschinenraum hatten. Also insofern wirklich eine, sagen wir mal, etwas, was jetzt dem ganzen Unternehmen zugutekommt. Und man muss bei uns ja sagen, wir sind ja ein, wenn mal vielleicht kleines Unternehmen, aber für uns immer extrem stark gewachsen in den letzten 10 Jahren. Und ganz konkret, dieses Projektmanagement ist bei uns Gold wert, einfach um diese Silos, die wir ja auch im Unternehmen haben. Es gibt ja nicht nur den Marke Barber, wir machen auch Private Label und machen Premium Private, also wir machen verschiedene Kosmetikbereiche, um das eben auch hinzubekommen. Also das war schon stark inspiriert durch den Austausch im Maschinenraum.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Wirtschaftsversprechen Deutschland. Heute geht es um Familienunternehmen zwischen Tradition und Transformation. Zwei spannende Gäste habe ich heute hier am Mikrofon. Zum einen Isabel Bonacker, Familienunternehmerin und stellvertretende Vorsitzende der Barbour Beauty Group. Und Tobias Rappers, er ist Geschäftsführer und Gründer des Maschinenraums. Und wir sprechen über die Kraft von Netzwerken, den Wert des offenen Austausches und warum Innovation und Anpassung heute über die Zukunftsfähigkeit von Familienunternehmen wirklich entscheidet. Die spannenden Einblicke von Isabel in ihre Arbeit bei Barbour, aber auch in die Zusammenarbeit, wie sie mit ihrer Gruppe und dem Maschinenraum zusammenarbeitet, ist das eine. Das andere, Tobias zeigt ganz klar, warum das Netzwerk so interessant ist und wie das Unternehmen das eine mit dem anderen verbindet und Prozesse nachhaltig verbessert. Wir diskutieren über Herausforderungen von Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Wir sprechen über persönliche Geschichten, aber wir schauen auch, welche Rolle Startups spielen, wie Ideen tatsächlich in Organisationen implementiert werden können. Am Ende haben wir ein Potpourri an unterschiedlichen Themen durchgesprochen, die sehr, sehr viele spannende Impulse für euch bereithält, wie Tradition und Zukunft im deutschen Mittelstand tatsächlich stattfinden. Viel Spaß bei der Folge mit Isabel und Tobias. Los geht's! Moin Isabel, moin Tobias. Schön, dass ihr da seid.
Grüß dich Sven.
Hi Sven.
Ich freue mich auf die Folge, damit euch alle definitiv richtig gut kennen. Nach der Folge würde ich euch bitten, euch in 1-2 Sätzen einfach mal persönlich vorzustellen. Isabel, wir fangen mit dir an.
Ja, ich bin Isabel Bonacker und ich bin Familienunternehmerin, Mitinhaberin und stellvertretende Vorsitzende des Verwaltungsrates der Barbour Beauty Group. Ja, und bei uns ist der Name Programm. Wir machen Kosmetik. Herzstück ist die Marke Barbour.
Ja, ich bin Tobias Rappers, 38 Jahre alt. Kein Familienunternehmer, aber ich habe 2 liebevolle Kinder. Das ist manchmal auch ein Familienunternehmen. Ich bin Geschäftsführer und Gründer vom Maschinenraum. Der Maschinenraum ist das erste Ökosystem, das sich ganz auf die Zukunftsfähigkeit von Familienunternehmen konzentriert. Und was mich antreibt und unsere 40 Mitarbeiter und 80 Mitgliedsunternehmen ist eine ganz einfache Beobachtung, dass die Herausforderungen, die Familienunternehmen heute haben, die sie morgen zukunftsfähig machen, sei es Digitalisierung, Fachkräftemangel, Nachhaltigkeit und die vielen kleinen Fragestellungen, dass das kollektive Herausforderungen sein können. Und unsere Antwort als Maschinenraum ist es, dass wir die Unternehmen miteinander vernetzen, weil wir die Überzeugung haben, dass Unternehmen voneinander lernen können und über ihre Grenzen hinausdenken sollten.
Da gehen wir ja gleich auch nochmal im Detail rein und auch tatsächlich mit dem Case gemeinsam mit Isabel und mit Barbour. Bevor wir das aber machen, machen wir immer ein schönes Two Truths and One Lie Kennenlernspiel. Isabel, um dich nochmal ein bisschen besser kennenzulernen, wir machen das heute so, 3 Geschichten von deiner Seite, wovon eine gelogen ist. Und der liebe Tobias und ich dürfen gleich mal raten, ob wir heute Morgen sozusagen mit ganz gut aufgewacht sind und fit sind, was deine Lügen angeht, zu erkennen.
Gut, das Pokerface ist aufgesetzt. Also, erstens, ich dichte für jeden unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu ihrem Betriebsjubiläum ein Gedicht. Das hat mal als fixe Idee angefangen, als kleine kreative Freude für die Mitarbeiter, die das Herzstück unseres Unternehmens sind. Heute hat sich die Mitarbeiterzahl verdreifacht und damit auch die Anzahl der Gedichte. Ich habe heute ein Gedichtband mit 300 Versen akribisch gehütet in einem Excel-File, denn doppeln soll sich nichts.
Okay.
Ich wollte mal Journalistin werden und habe für eine Regionalzeitung geschrieben. Ich habe dann schnell gemerkt, dass die Bezahlung schwierig war, aber es gab immerhin Kilometergeld. Also habe ich mir immer die Beiträge ausgesucht, für die ich möglichst weit fahren musste. Das war vielleicht auch schon mein Unternehmerherz. Nummer 3. Ich teste alle unsere neuen Produkte, bevor sie auf den Markt kommen, selber. Das ist mir unheimlich wichtig, weil ich selber zu 100% dahinter stehen möchte. Wir haben auch ein Center for Studies and Application, in dem die Experten jedes Produkt testen, neben den externen Tests, wie sich ein Produkt zum Beispiel in einer Kosmetikbehandlung anwenden lässt.
Schwierig.
Es ist gar nicht so einfach. Ich weiß nicht, Tobi, was dein, also 3 würde ich ausschließen. Da gehe ich mal doch stark von aus, dass das dein Gen sagt. Und ich würde tatsächlich sagen, dass wahrscheinlich 1 die Lüge ist ein Stück weit, weil das mit dem Kilometergeld, das finde ich schon wieder so smart, dass ich sagen würde, das könnte eine reale Geschichte sein, aber das mit dem Dichten ist natürlich auch charmant. Aber ich würde mich, glaube ich, auf 2 festlegen. Tobi, was tippst du?
Ich tippe auf 2, dass das mit dem Kilometergeld nicht stimmt.
Mhm.
Weil ich kenne viele Familienunternehmerinnen, die sehr nah mit ihren Mitarbeitern sind. Das macht Familienunternehmen aus. Und von daher finde ich das auf jeden Fall eine gute Idee, auch wenn es nicht stimmt mit den Gedichten. Und dass Isabel ihre Produkte von Barbara auch selbst testet, das glaube ich auf jeden Fall.
Das Wirtschaftsversprechen Deutschland lebt von euch. Von euren Gedanken, eurer Neugier und eurer Unterstützung. Wenn ihr also etwas aus den Gesprächen mitnehmt, inspiriert werdet oder neue Perspektiven entdeckt, was ich absolut hoffe, denn dafür machen wir das Ganze auch, dann habe ich eine Bitte. Abonniert den Podcast und schenkt uns eine Top-Bewertung. Denn dann haben wir die Chance, das Wirtschaftsversprechen Deutschland täglich zu verbessern und auf das nächste Level zu bringen. Ich sage danke dafür und weiter geht die Reise. Okay, dann halten wir fest. Ich sag, 1 ist die Lüge, Tobi sagt, 2 ist die Lüge. Wir lösen am Ende auf und dann schauen wir mal, was tatsächlich rausgekommen ist. Lass uns anfangen. Wir sprechen ja heute tatsächlich mit dem rund um den Komplex Maschinenraum. Da hat natürlich ganz viel Thema Ökosystem, der Gedanke, die Vernetzung dahinter als großes Ziel. Wenn ich dich jetzt fragen würde, Tobias, was macht den Maschinenraum aktuell einzigartig, also in der Konstellation, was ist das, wo ihr euch tatsächlich im Markt unterscheidet?
Ja, du hast gesagt, der Maschinenraum, ein Netzwerk, ein Ökosystem, ich glaube, so kann man ihn auch beschreiben. Ich würde ihn eher vielleicht auch als Initiative von Familienunternehmen für Familienunternehmen beschreiben. Ich hatte anfangs gesagt, 80 Mitgliedsunternehmen, 80 Familienunternehmen sind hinter Maschinenraum vereint. Die Unternehmen glauben daran, dass man sich gemeinsam besser zukunftsfähig machen kann als allein. Und deswegen kann man das Netzwerk nennen, aber das greift meiner Meinung nach zu kurz, denn das Einzigartige ist nicht, dass man sich miteinander vernetzt, sondern die Frage, wie wir das machen. Im Maschinenraum vernetzen sich nicht nur die Unternehmer mit den Unternehmerinnen oder die Unternehmerinnen jeweils miteinander oder die Geschäftsführer, sondern auch die Abteilungsleiter. Eigentlich jeder Mensch in einem Unternehmen, der Entscheidungen treffen muss, der Entscheidungen umsetzen muss, die Einfluss darauf haben, wie das ein Unternehmen zukunftsfähig wird. Und das industrieübergreifend. Das heißt vom Kosmetikhersteller zum Maschinenbauer, zum Logistiker, zum Markenartikler. Und das, was wir herausgefunden haben, ist, dass 80% der Fragestellungen, die Unternehmen heute beschäftigen, identisch sind. Insbesondere dann, wenn man in funktionale Fachbereiche reinschaut. Das heißt, wenn man guckt, was beschäftigt heute Personalabteilungen, was beschäftigt heute Kommunikationsabteilungen, Nachhaltigkeitsabteilungen, Digitalisierungsabteilungen. Ja, die Fragestellung, wie finde ich Talente, wie mache ich meine Lieferkette nachhaltiger, wie digitalisiere ich Prozesse, lohnt es sich SAP HANA einzuführen und wenn ja, ne, wie mache ich das? Und der Maschinenraum konzentriert sich auf diese sehr praktischen Fragestellungen, die heute die Unternehmen betreffen und orchestriert diesen Austausch zwischen Menschen, die an den gleichen Themen arbeiten, ganz egal aus welcher Hierarchie sie sind, um Abkürzungen zu nehmen, um bessere Entscheidungen zu treffen. Und so nutzen mittlerweile über 6.500 Menschen den Maschinenraum. Wir machen über 300 Austauschformate, wo über solche Themen gesprochen wird. Und ich glaube, das ist das, was den Maschinenraum so einzigartig macht, weil es den Familienunternehmen dabei hilft, Tempo und Klarheit zu bekommen und das nicht nur punktuell, sondern sehr ganzheitlich, eben eine ganze Palette an Themen und eben hierarchieübergreifend für jeden Mitarbeiter, zumindest jeden White-Color-Mitarbeiter in den Organisationen.
Isabel, in deine Richtung gefragt, wie seid ihr in den Maschinenraum reingekommen, im Sinne von, was hat euch getriggert und vor allem, wie nimmst du den Maschinenraum aktuell wahr, auch für euch als Organisation?
Also wir sind tatsächlich seit 2022 mit dabei und sind ehrlich gesagt selber proaktiv auf den Maschinenraum zugegangen. Vielleicht waren wir nicht auf dem Radarschirm vom Tobias Rappers, aber wir hatten eben gerade neue Abteilungen gegründet, Innovation and Insights, weil wir einfach Innovation jenseits unseres Labors, wo natürlich, sag mal, unsere Produktinnovationen stattfinden, begreifen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Und wir haben ja wirklich, wenn man die gesamte Wertschöpfungskette bei uns im Unternehmen und eben auch, wie du sagst, White-Collar-Jobs. Und da wollten wir eben Innovation einfach größer denken und uns war einfach wichtig, hier Silos aufzubrechen und konnten uns vorstellen, dass der Maschinenraum das gut einlöst.
Wenn du sagst, das Thema Innovation Insights war der Grundgedanke reinzugehen, ihr seid proaktiv auf den Maschinenraum zugekommen. Was war die Herausforderung damals? Also gab es eine bestimmte Fragestellung, wo du gesagt hast, ich habe mir das Netzwerk angeguckt oder das Netzwerk wurde ja kuratiert wahrscheinlich gefunden. Mit welcher ersten Themenstellung, Herausforderung seid ihr da reingegangen, wo ihr gesagt habt, das wäre super, wenn wir hier für ein Stück weit bessere Möglichkeiten, Lösungen, Kontakte, Netzwerke finden?
Ja, die Herausforderungen, vor denen wir als Unternehmen stehen, die sind ja meistens nicht branchenspezifisch. Ich würde sagen, die sind mittelstandsspezifisch. Ja? Mhm. Für uns war das ganze Thema, wie gehen wir mit KI um? Wie gehen wir mit Berichtspflichten um? Wie können wir Projektmanagement in einem wachsenden Unternehmen gestalten? Wie gestalte ich überhaupt Transformation? Und ich glaube einfach, dass da ganz viel Potenzial im Mittelstand und auch in Familienunternehmen steckt. Und das können wir, glaube ich, gemeinsam einfach besser heben. Und wir lernen voneinander und treten ja über den Maschinenraum ja auch als gemeinsamer Akteur auf. Und ja, wir wollen einfach immer aktiv gestalten und future-proofen. Ich habe auch in meiner Karriere gesehen, bei den verschiedenen Station, die ich da durchlaufen habe in meiner Mosaik-Karriere, dass ich eigentlich die besten Ideen immer im Austausch mit anderen hatte. Und Ich denke, das gilt für Unternehmen genauso. Ein Beispiel ist unsere, wenn wir jetzt internen Experten auf der Arbeitsebene, die sind zum Beispiel, unser Projektmanagement-Team ist im Austausch quartalsweise mit UVEX und haben dann einfach festgestellt, da geht es jetzt gar nicht um die Frage, was das Unternehmen macht oder wie groß es ist, sondern in den Kernfragen geht es dann doch irgendwie darauf, auf die gemeinsame Version kommst du eigentlich an.
Mhm. Nehmen wir jetzt mal das Thema, Tobias, und spielen das in den Maschinenraum rein. Isabel kommt mit dem Thema, okay, für uns ist das Thema Künstliche Intelligenz gerade ein spannendes Thema, weil hat Auswirkungen auf die komplette Wertschöpfungskette. Wie findet dann intern das Matching statt, wo du sagst, okay, ich bringe jetzt die relevanten Player zusammen, die sich über dieses Thema auf diesem Niveau, sage ich jetzt mal, austauschen können? Also wie wird themenmäßig selektiert, wie wird kuratiert, wie ist der Ablauf, wenn am Ende die einzelnen Unternehmen sagen, das sind meine 5, 6 Herausforderungen und wie geht es von da aus dann weiter?
Ja, also wir haben ein komplettes System gebaut für diesen systematischen Erfahrungs- und Wissensaustausch und im Maschinenraum funktioniert das so. Unternehmen, ne, wie Barbo wird Mitglied im Maschinenraum, das Unternehmen wird geonboardet, wir kriegen eine intensive Onboarding-Phase, wo wir eher auf einer Metaebene verstehen, wo steht das Unternehmen, was sind die großen Themen, die das Unternehmen beschäftigen. Im zweiten Schritt bauen wir Multiplikatoren auf, das heißt Mitarbeitenden in den Organisationen, die mit dem Maschinenraum in Berührung kommen und das in die Organisation tragen, weil natürlich das Ziel ist, dass nicht Isabel alleine den Maschinenraum nutzt, sondern dass viele Kolleginnen von ihr den Maschinenraum nutzen und ihn auch als Hilfestellung in ihren Alltag integrieren können. Ganz konkret decken wir 20 funktionale Fachbereiche ab. Das heißt, jeder Mitarbeiter, der mit dem Maschinenraum in Kontakt kommt, sortiert sich mindestens in einen ganz natürlichen Fachbereich ein. Im Bereich Innovation geht man in den Innovationsbereich im Maschinenraum. Wenn man auch an der Strategie arbeitet, dann geht man auch in den Strategiebereich. Wenn man mit Nachhaltigkeitsthemen zu tun hat, geht man in den Nachhaltigkeitsbereich. Und so entstehen Peer Groups. Ja, Peer Groups zum Beispiel im R&D-Bereich sind 673 Personen gerade drin. Im IT-Bereich sind es knapp 1000 Personen, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Der Maschinenraum arbeitet dann mit diesen Peer Groups sehr eng zusammen. Das heißt, unsere Kernkompetenz ist es, innerhalb eines Fachbereiches herauszufinden, was sind die ganz konkreten Fragestellungen, also beyond Buzzwords wie KI, die jetzt gerade die Leute im Produktionsbereich zum Beispiel beschäftigen. Da geht es dann um Themen wie Predictive Maintenance, um Umstellung von Schichtsystemen oder. Diese kleinen Herausforderungen, die identifizieren wir, machen die sichtbar und wissen dadurch auch, dass 80% dieser Fragestellungen identisch sind zwischen diesen Unternehmen. Der Maschinenraum geht dann hin und übersetzt diese Fragestellung in ein Programm an Austauschformaten. Das sind virtuelle Austausche, die sind 60 bis 90 Minuten lang. Und in jedem Fachbereich gibt es jeden Monat ein Austauschformat. Ja, das heißt, mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit findet das Thema, was Isabel vielleicht gerade im Kopf hat, in einem der nächsten Austausche statt oder hat in der Vergangenheit schon stattgefunden. Wenn das jetzt in den nächsten Wochen stattfindet, dann würde Isabel oder wer auch immer sich in diesen Austausch einklinken, ganz egal, ob es ein Unternehmer ist oder ob es ein Abteilungsleiter ist, sondern die Person, die sich mit dieser Fragestellung beschäftigt, geht in diesen Austausch rein. Das sind Formate, die durch uns organisiert werden, die durch uns moderiert werden. Das sind Formate, wo dann ein Unternehmen Best Practice teilt und Erfahrungen schon gesammelt hat. Und so kommen die Unternehmen dann in Diskurs miteinander und in Vernetzung. Das ist so das große Rad, was wir drehen. Wir machen über 300 Austauschformate im Jahr. Das ist der eine Weg. Und der andere Weg ist, dass durch diese vielen Austausche wir mittlerweile eine riesige Datenbank haben, dass wir wissen, was sind denn die Fragestellungen, die Unternehmen heute in diesen 20 Fachbereichen beschäftigen. Welches Unternehmen hat zu dieser Fragestellung schon eine Antwort gefunden? Welche Person hat daran gearbeitet? Ja, und das heißt, durch diese Datenbank könnte Isabel auch diese Frage, die sie im Kopf hat, egal ob sie ganz konkret, klein oder strategisch ist, an den Maschinenraum senden. Wir haben da so ein Formular, das nennen wir Navigator. Und durch diese Pull-Aktion oder Push-Aktion sozusagen, vernetzen wir Isabel dann direkt mit, keine Ahnung, 5, 6, 7, 8 anderen Ansprechpartnern aus anderen Unternehmen, aus anderen Branchen, von denen wir wissen, dass sie auch gerade an dem gleichen Thema arbeiten oder dass sie das schon gelöst haben. Und so funktioniert dann das Maschinenraumsystem und so finden Menschen zueinander, die an gleichen Themen arbeiten.
Und ich glaube, das war noch wichtig zu sagen, weil du jetzt natürlich beispielhaft von mir gesprochen hast, aber das Entscheidende ist ja, dass das gar nicht ist, zentral nur um den Austausch unter Inhabern oder Top-Management geht, sondern es geht ja um den Austausch auf der Arbeitsebene. Und da gibt es eben jetzt für die Leute, die sich wirklich operativ mit dem Thema beschäftigen, gibt es ja gar nicht so viele Foren, wo das möglich ist. So. Und das Zweite, was ich noch sagen wollte, ist, es ist natürlich immer so, je nach Bereich, sag mal, ist man vielleicht eher auf der Geber- oder auf der Nehmerseite. Also bei uns sind bei dem Zukunftsthema zum Beispiel Nachhaltigkeit, sind wir, glaube ich, ziemlich weit vorne. Also sind wir da eher ein Geber. Oder bei Supply Chain, da sind wir einfach schon, oder Digitalisierung der Supply Chain. Und bei anderen Bereichen sind wir eher auf der Nehmerseite. Also Bereich HR zum Beispiel, können wir von anderen Unternehmen profitieren. Ich glaube, die beiden Punkte wollte ich noch gerne ergänzen.
Absolut. Wie groß war auf der anderen Seite die Aufwendung, sage ich jetzt mal, den Maschinenraum in die Organisation reinzubekommen? Also du sagst es aber auch, am Ende ist es ja ein funktionierendes Thema, wenn es auf Arbeitsebene funktioniert, also wenn unterschiedliche Personen der eigenen Organisation auch in diese Art von Austausch gehen, Ideen, Hilfestellungen, wie auch immer sozusagen in die Organisation zurückführen und man dann mehr oder weniger in eine andere Art von Doing kommt, entweder effizienter, höhere Geschwindigkeit der Umsetzung oder. War von vornherein der Mehrwert allen klar oder wie wurde das Team aufgebaut? Also ich weiß gar nicht, wie viele Personen als Beispiel arbeiten denn jetzt im Bereich Maschinenraum von Barber oder mehr oder weniger mit? Sind das dann irgendwie, muss ich mir das vorstellen, sind das 3, 4, sind das irgendwie 10, 20? Wie ist da so ein bisschen die Verteilung oder auch mehr oder weniger die Involvierung?
Genau, also wir sind, glaube ich, mit einem Team von gut 10 Leuten gestartet im ersten Onboarding. Und da haben wir uns halt einfach auch überlegt, wer hat denn so das, bringt das Mindset denn mit und versteht auch, dass wir diese Offenheit brauchen und dass wir dieses Aufbrechen von Silos brauchen. Wir brauchen da keine Menschen, die denken, was not invented here ist, das kann nichts sein. Ja? Mhm. Und glaube ich, ist bei der Auswahl, zumindest einmal der ersten Kohorte, möchte ich mal sagen, ist dieses Mindset wahnsinnig wichtig. Und sicher auch, dass Leute kreativ sind, die irgendwie auch dann verstehen, okay, wenn ich mit einem Unternehmen spreche, die haben, weiß nicht, 14.000 Mitarbeiter an 7 Standorten, ist das was anderes, als wenn wir das für 1.000 machen. Also 1:1 lässt es nicht übertragen, aber es stößt Gedanken an. Also für mich geht es da ganz viel um das Thema Intrapreneurship. Also wie können eigentlich Menschen im Unternehmen, also intra, auch unternehmerisch denken und handeln? Und ich glaube, das wollen viele Unternehmer, aber es ist gar nicht so einfach, das einfach selbst auf die Schiene zu bekommen. Und ich glaube, so eine Plattform und so ein Ökosystem kann da eben wirklich zu beitragen. Mhm.
Im Schnitt, Sven, sind das so 60 bis 70 Personen pro Unternehmen, die mit dem Maschinenraum in Kontakt sind. Es gibt natürlich auch ganz große Unternehmen im Maschinenraum. Deswegen ist das nur eine Durchschnittszahl. Und in der Tat, wie Isabel das auch gesagt hat, wir starten mit Multiplikatoren von Menschen, wo das Unternehmen sagt, Netzwerken, das ist dann Netzwerken, das passt zu denen, die sind neugierig, die sind offen und die haben unterschiedliche Perspektiven auch in der Organisation. Die kommen nicht alle nur aus dem Innovationsbereich, sondern eben ne, aus dem Personalbereich, aus der IT, aus der Produktion, aus dem Strategiebereich. Und dann haben wir auch hier Systeme und Prozesse, wo wir das Unternehmen dabei unterstützen, den Maschinenraum in der eigenen Organisation bekannt zu machen, durch zum Beispiel Intranet-Einbindungen, durch Austausche, was bei dem einen Unternehmen gut funktioniert und so weiter und so fort. Das, was am besten funktioniert, ist allerdings das einfache Ausprobieren. Wenn ein Mitarbeiter spürt und herausfindet, wie sein Thema, was er gerade auf dem Tisch hat, zum Beispiel Einführung eines Intranets, wenn ein Unternehmen sich gerade damit beschäftigt, dann ist das manchmal eine Person, die dieses Riesenprojekt starten soll. Wenn die Zugang zu anderen Unternehmen bekommt, die das schon gemacht haben und dann sich mit anderen Personen austauschen kann, welche Softwarelösung habt ihr eingeführt? Wie lange hat das gedauert? Wie viel Aufwand war es denn eigentlich, als ihr dieses Intranet eingeführt habt, um das dann auch zu bespielen? Dann ist das für die Person so ein Mehrwert auf einer inhaltlichen Seite, weil es einfach bessere Entscheidungen treffen kann oder auch das den besser vorbereiten kann. Aber auch auf einer, würde ich sagen, kulturellen Seite, weil man auf einmal merkt, man ist nicht alleine. Ja, man ist nicht der Einzige, der sich mit diesem Thema gerade beschäftigt, sondern es gibt andere Menschen, Peers, mit denen ich mich dazu austauschen kann. Und dann ist das fast kein Selbstläufer, aber dann haben wir einen sehr, sehr starken Word-of-Mouse-Empfehlung sozusagen in den jeweiligen Organisationen.
Jetzt folgt Werbung. Wer diesen exzellenten Klang dieses Podcasts auch in seinen Büro- und Konferenzräumen vorfinden möchte, der ist mit der Team Connect Bar von Sennheiser genau richtig. Diese All-in-One-Lösung von Sennheiser kombiniert eine 4K Ultra-HD-Kamera mit integrierten Mikrofonen und Lautsprechern und sorgt so für eine herausragende Audio- und Videoqualität in euren Meetings. Wir nutzen es selber hier in unseren Büroräumen, die Technologie, und sind wahnsinnig überzeugt, denn die Einfachheit, per Plug and Play das anzuschließen, die Funktionalität, da wir es mit allen gängigen Plattformen benutzen können, ob jetzt von Teams, Zoom und so weiter und so fort, kein Problem, flexible Nutzungsmöglichkeiten sind hier gegeben und die Qualität ist einzigartig. Daher, wer Lust hat, seine Konferenzräume und Meetings am Ende des Tages auf das nächste Level zu heben, ab auf sennheiser.com. Schaut euch die Produkte an und viel Spaß beim Erleben. Und jetzt zurück zum Podcast.
Ich würde gerne auf ein Thema reingehen, weil das finde ich tatsächlich total spannend, auch so ein bisschen aus meiner eigenen Erfahrung. Wir sprechen von Peer Groups, die Leute treffen sich, die Leute haben, sag ich mal, das gleiche Mindset, finde ich alles gut. Du kommst auf super viele Ideen und dann gehst du in deine eigene Organisation zurück und es passiert gar nichts. Wie schafft ihr es, Isabel, dass, wenn Personen aufgeladen zurückkommen mit neuen Ideen, weil es ist ja oftmals nicht so einfach, dann das, was zurückkommt, tatsächlich auch in die Operative irgendwie zu überführen? Gibt es da auch von den 10, keine Ahnung, die haben den Austausch, danach werden Ideen gesammelt, danach wird priorisiert und gesagt, pass auf, diese 1, 2, 3, die bringen wir jetzt in die Organisation rein. Das können ja mal kleinere, mal größere Themen sein. Wie sieht die Rückführung aus von, die Leute kommen schlauer im besten Fall zurück, als sie da reingegangen sind in diese Peer Groups, auch natürlich irgendwie positiviert. Wie schafft man es, diese Energie in die Organisation, die aufrechtzuerhalten und auch die Projekte dann ein Stück weit auch anzugehen?
Genau, aber ich würde es nicht sagen, dass von den 10 Leuten, die gehen alle auf Sourcing und suchen sich dann 2 Sachen raus, die sich lohnen umzusetzen, sondern im Grunde ist das was ganz Dezentrales. Also es hat wirklich nichts mit zentraler Steuerung zu tun, so wie das jetzt die Frage vielleicht anklingen lässt, sondern es ist dezentral. Und ich glaube, wir haben mit der Auswahl dieser ersten Kohorte natürlich auch Leute ausgesucht, von denen wir wissen, die brennen für die Sache und die sind gut vernetzt im Unternehmen und die kriegen das dann auch durch die Tür. Trotzdem ist es natürlich so, insofern ist es eine valide Frage, dass das alles nichts hilft, wenn wir am Ende dann eine Senior Leadership haben, die damit nichts anfangen kann. Also ich glaube schon, man braucht in dem Sinne auch eine Art Onboarding der Führungskräfte sozusagen im eigenen Unternehmen, die eben dann auch mit diesem neuen Input und diesem neuen Drive und diesem Mindset eben auch umgehen können, denn sonst ist das schnell Schluss. Und das haben wir auch gesehen bei einem internen sozusagen Talententwicklungsprogramm, das wir gemacht haben. Das war super, 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 aber es ist ganz oft an die Grenzen gestoßen, wenn es eben dann in den Strukturen und Prozessen und in der Leadership-Kultur keine Resonanz gefunden haben. Insofern haben wir da jetzt in den letzten Jahren auch ganz verstärkt daran gearbeitet, dass das eben auch funktioniert.
Was waren die größten Erfolge bis dato, wo du sagst, das war auf jeden Fall ein Thema, das eigentlich so die Essenz des, wir sind Teil des Maschinenraums, am Ende super passend irgendwie abbildet, wo man sagt, da ist man auf ein Thema aufgestoßen, man hat irgendwie was erfahren, man hat es umgesetzt und hat auch davon wirklich, ich sag mal, nachhaltig profitiert. Ihr seid jetzt ja auch ein paar Jahre dabei.
Genau, also bei uns war das tatsächlich, wir hatten überhaupt kein Corporate Project Management, bevor wir im Maschinenraum waren. Das war alles so dezentrale Projekte. Und dass wir jetzt das auch als Stabsstelle sozusagen aufgesetzt haben und auch wie wir das sozusagen fahren und betreiben, das war schon stark inspiriert durch die Gespräche, die wir im Maschinenraum hatten. Also insofern wirklich eine, sag mal, etwas, was jetzt dem ganzen Unternehmen zugutekommt. Und man muss bei uns ja sagen, wir sind ja ein, wenn mal, vielleicht kleines Unternehmen, aber für uns immer extrem stark gewachsen in den letzten 10 Jahren. Ich bin gestartet vor 10 Jahren in der Nachfolge, da hatten wir knapp 300 Mitarbeiter, jetzt haben wir 1000. Also es ist ein ganz anderes Unternehmen und ich glaube auch bei diesem Schritt vom wirklich kleinen Unternehmen, wo jeder jeden kennt und wo das oft so ein bisschen, sagen wir mal, hemdsärmlich, sagen wir mal, so auf einem kleinen Dienstweg entschieden wird zu einem Unternehmen, das eben professionelle Strukturen und Prozesse hat, hat uns das schon sehr geholfen. Und wegen ganz konkret, dieses Projektmanagement ist bei uns Gold wert, einfach um diese Silos, die wir ja auch im Unternehmen haben. Es gibt ja nicht nur den Marke Barber, wir machen auch Private Label und machen Premium Private, wir machen verschiedene Kosmetikbereiche, um das eben auch hinzubekommen. Also das war schon stark inspiriert durch den Austausch im Maschinenraum.
Und Sven, wenn ich noch eine Sache ergänzen darf. Natürlich ist das so, dass die Mitarbeitenden durch den Maschinenraum vielleicht auch auf komplett neue Ideen kommen, Themen, mit denen sich ein Unternehmen mal beschäftigen sollte, was gerade noch gar nicht auf der Agenda des jeweiligen Unternehmens steht. In der Regel, und ich würde sagen, das ist bestimmt 80% der Fragestellungen, startet der Mitarbeiter mit einem aktuellen Problem, was er gerade selbst in der Organisation zu lösen hat. Wie zum Beispiel eben gerade diese Einführung des Intranets. Ja? Oder wenn man vor einem neuen Strategieprozess ist, wie man den Strategieprozess aufsetzt und man möchte vielleicht diesmal Mitarbeiter stärker mit in den Prozess einbinden. Und diese Fragestellung muss der Mitarbeiter eh für sich lösen. Und die Frage ist, wie mache ich das sozusagen? Und dann holt der Mitarbeiter sich Ideen, Inspiration, Sparring von anderen Mitarbeitern aus anderen Unternehmen, die an dem gleichen Thema schon gearbeitet haben. Und deswegen ist es nicht so, dass dann ganz viele wilde Ideen sozusagen in die Organisationen reinkommen und die man dann erstmal wieder sortieren muss und dann irgendwie vielleicht Chaos entsteht, sondern die Ergebnisse und Umsetzung von Sachen werden einfach besser, weil man von den Fehlern anderer profitieren kann, die nämlich schon gemacht wurden und im Netzwerk geteilt wurden. Und weil man vielleicht auf dem Weg dahin auch auf neue Ideen kommt, aber das sind nicht komplett neue Ideen, sondern es ist einfach eine bessere Umsetzung dessen, was man eh machen möchte.
Vielleicht mache ich auch nochmal ein Beispiel, wo wir auf der Geberseite waren. Das ist ja auch interessant, dass einfach, wo man sieht, wo andere Unternehmen profitieren können davon, dass wir was reingeben. In Sachen Nachhaltigkeit sind wir zum Beispiel ganz weit vorne beim Thema CO2-Emissionen. Die haben wir jetzt bei wachsendem, zweistellig wachsendem Umsatz und Volumengeschäft auf die Hälfte reduziert, also echte Tonnage, nicht pro Stück. Mhm. Und das haben wir unter anderem eben mit Messen machen Messen gemacht und haben ein CO2-Dashboard entwickelt, in dem wir sozusagen tagesaktuell unsere Emissionen ablesen können. Was natürlich toll ist, weil dann kann man auch direkt nachsteuern und nicht erst, wenn man Ende des Jahres mal alles zusammenrechnet. Und das haben wir sehr stark reingegeben, auch in den Maschinenraum. Und das weiß ich auch von vielen Unternehmen, die das eben jetzt auch für sich angegangen haben. Okay, wir haben das gemacht. Ach, ich habe einen Sensor an die Schranke gemacht, der irgendwie misst. Da kommt jetzt ein Autofahrer rein mit einem Auto und der kommt aus Eschweiler. Und das verrechnen wir jetzt mit dem CO2-Satz. Also das war, glaube ich, etwas, wo, wenn jetzt jemand anders hier sitzen würde, sagen würde, das habe ich mitgenommen aus dem Maschinenraum.
Total spannend. Was natürlich eine Voraussetzung ist, dass das natürlich so funktioniert, ist ein Stück weit offener Austausch, offenes Geben, offenes Nehmen. Wie, ich kann mir vorstellen, dass es am Anfang vielleicht schon ein Thema gewesen ist, Tobias, als ihr damit gestartet habt, dass ja vielleicht nicht jeder, ja, sag mal, ohne Vorbehalte da reingegangen ist. Wie habt ihr für euch es hinbekommen, am Ende sehr schnell, ich sag mal, eine offene Gesprächsatmosphäre hinzubekommen? Also auch, wo man. Man sagt ja nicht gerne oft, wo es gerade mangelt, ja, wo wir nicht so richtig vorankommen, um dann zu sagen, okay, wie macht ihr das eigentlich? Also da braucht es ja auch eine gewisse Art von Klima. Wie habt ihr das hinbekommen?
Ja, genau. Also der Maschinenraum braucht schon Unternehmen, die an diese Idee glauben, dass man gemeinsam stärker ist als alleine und dass man das Rad nicht jedes Mal neu erfinden muss. Und ein Weg, wie wir das geschafft haben, die Unternehmen zu finden, hat Isabel gerade beschrieben. Ganz am Anfang hat sie gesagt, ich bin proaktiv auf den Maschinenraum zugekommen, der Tobias hat gar nicht an uns gedacht. Das stimmt natürlich nicht im zweiten Halbsatz. Ich kannte Barbour natürlich schon als fantastische Kosmetikmarke. Aber man kann sehr schwer von außen hinter Unternehmen schauen, um zu verstehen, wie ticken die, wie ist dort die Kultur. Und deswegen sprechen wir nie Unternehmen proaktiv an. Also Isabel hätte nie eine E-Mail von mir bekommen und irgendwie Anfrage kommen, möchtet ihr nicht beim Maschinenraum mitmachen, sondern die Unternehmen hören vom Maschinenraumkonzept, weil sie das in der Presse lesen oder weil sie irgendwie über den Maschinenraum stoßen und fühlen sich angesprochen und sagen, das ist doch eigentlich genau das, was wir brauchen und gehen dann auf den Maschinenraum zu. Oder sie hören von anderen Mitgliedsunternehmen, die den Maschinenraum sehr erfolgreich einsetzen in Unternehmergesprächen oder auch zwischen Entscheidern und sagen, das ist eine Frage, die könntet ihr eigentlich im Maschinenraum auch mal stellen, weil die wird dort besprochen. Und so kommen dann die Kontakte zustande und so bekommen wir dann neue Mitgliedsunternehmen. Wir nehmen ja nur 12 neue Unternehmen im Jahr auf. Und das ist, glaube ich, das größte Erfolgsgarant dafür, dass wir Unternehmen haben, die ein Grundinteresse daran haben. Und dann gibt es noch weitere Aspekte. Zum einen, dass jeder Austausch von uns moderiert wird. Wir sind ja 40 Personen, die nichts anderes machen, als Menschen und Themen miteinander zu vernetzen. Und damit schaffen wir natürlich geschützte Räume, sehr professionelle Räume, wo Menschen auch die Angst genommen wird, sich zu öffnen und Sachen zu teilen. Die Räume sind sehr vertraulich, es nehmen keine Berater, keine Externen daran teil an diesen Austauschen, sondern wirklich nur die Mitgliedsunternehmen im Maschinenraum.
Lass uns das mal ein Stück weit nach vorne denken, um auch mal so ein bisschen beide Geschäftsmodelle und auch die aktuelle Synergie zusammen ein Stück weit zu challengen. Die Informationsgabe, die jetzt irgendwie da ist, Isabel als Beispiel, die ihr in so unterschiedlichen Bereichen bekommt, nehmen wir das Hype-Thema künstliche Intelligenz, wo ja sehr, sehr viele Informationen in kürzester Zeit, die in der Welt sozusagen mal niedergeschrieben sind, eigentlich zur Verfügung hast. Auf der anderen Seite wir aber sehen, dass viele Dinge, die wir heute denken oder beziehungsweise die es morgen braucht, natürlich auch immer in der Abwägung stattfinden. Kann ich das alleine mit meiner Organisation? Brauche ich strategische Partnerschaften? Wie mache ich vielleicht sogar auch Akquisitionen in einer Gruppe etc. etc.? Wenn ich euch beide frage, was glaubt ihr, wie stark verändert sich das Leistungsspektrum des Maschinenraums in den nächsten 5 bis 10 Jahren durch die Herausforderungen, die wir haben? Also klassische Informationsgabe, klassischer Austausch versus wir müssen eigentlich noch mehr Dinge zusammen machen, um Märkte zu verteidigen, um gemeinsam schneller in der Entwicklung zu sein, vielleicht sogar gemeinsam in Dinge wie Infrastruktur oder zu investieren. Also inwieweit ist das auch ein wichtiges Element da in so einer Gruppe, die vielleicht mal kommunikativ gestartet hat, sich aber dann auch ein Stück weit weiterentwickelt. Das heißt nicht, dass Kommunikation eben keine Rolle mehr spielt, aber wo halt auch andere Themen einfach noch wichtig werden, die in so einer Gruppe, so einer Konstellation im besten Fall auch adressiert werden.
Ja, wir haben bis jetzt über einen Teil des Maschinenraums gesprochen, nämlich dem strukturierten Teilen von Wissen und Erfahrung. Es gibt einen anderen Teil noch des Maschinenraums. Das ist der Aufbau von gemeinsamen Fähigkeiten und Ressourcen. Das geht so ein bisschen in die Richtung, Sven, was du gerade anskizziert hast. Das machen wir heute schon. Wir kriegen durch den Austausch mit den Unternehmen viele Bereiche mit, wo wir sagen, hey, eigentlich müssten die Unternehmen sich da zusammenschließen und mal gemeinsam was machen. Und da haben wir vor 3 Jahren zum Beispiel eine Akademie gegründet, aus dem Netzwerk heraus, die Maschinenraum Academy, wo wir uns die besten Trainingsformate aller Unternehmen untereinander teilen. Das heißt, wenn zum Beispiel Jägermeister ein sehr gutes Kommunikationstraining hat oder ein gutes Projektmanagement-Training oder ein gutes KI-Training für den Finance-Bereich, dann nimmt der Maschinenraum das Training, kopiert das auf die Maschinenraum-Plattform und öffnet das für alle anderen Unternehmen. Und so entsteht ein Trainingskatalog, von denen alle wiederum profitieren. Ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist, wir haben Kollegen und Kolleginnen dabei, die bei uns im Team die Unternehmen dabei unterstützen, neue Ideen zu validieren und diese auch zu vertesten. Das machen die für Unternehmen einzeln, das machen die aber vor allen Dingen auch für mehrere Unternehmen zusammen. Ja, wir haben Co-Creation-Programme zum Beispiel im Bereich Kreislaufwirtschaft, wo vorletztes Jahr 13 Unternehmen daran teilgenommen haben und sich überlegt haben, diese große Herausforderung Kreislaufwirtschaft, was gibt es dort für Herausforderungen, aber wie können wir die Herausforderungen in Opportunitäten, in Geschäftsopportunitäten ummünzen? Welche Ideen haben wir, wenn wir unsere Kompetenzen zusammenbringen und welche Ideen davon könnten wirklich funktionieren? Und ich darf jetzt gerade leider keine Details nennen, aber es sind 1-2 Joint Venture gerade auf dem Weg, die durch solche Aktivitäten dann entstanden sind. Das heißt, dass der Kern des Maschinenraums, Menschen zusammenzubringen, die Menschen dabei zu unterstützen, sich Wissen und Erfahrungen zu teilen, aber auch die Unternehmen dabei zu unterstützen, mutigere Sachen zu machen, wo sie vielleicht sagen, wir müssten das eigentlich machen, aber das hat jetzt irgendwie gerade nicht die höchste Priorität. Wir könnten das vielleicht mal zusammen machen, aber wie machen wir das jetzt eigentlich zusammen? Ja, das sind Punkte, wo der Maschinenraum mit seiner Kraft, die er mittlerweile entwickelt hat, unterstützen kann und das auch schon heute tut.
Ja, und aus meiner Sicht vielleicht noch, wir hatten jetzt in letzter Zeit immer auch mal Gespräche mit Startups, die Teil des Maschinenraums sind. Das finde ich auch sehr interessant, weil nicht jeder sozusagen hat dann so ein gutes kuratiertes Umfeld, mit welchem Startup können wir denn mal sprechen, welche könnten gut passen zu uns als Familienunternehmen. Das wäre auch etwas, wo ich mir vorstellen könnte, dass noch mehr passieren kann. Das ist, glaube ich, im Moment noch so ein bisschen, sag mal, singulär oder opportunistisch. Und das andere, was ich mir immer vorstellen könnte, aber da vielleicht Tobias Rappers sagen, Gottes Willen, bleib mir weg damit. Ich finde schon, dass so eine Plattform oder so ein Ökosystem auch eine Chance ist, eben auch Familienunternehmen, Unternehmern eine Stimme zu geben, vielleicht auch eine politische Stimme. Also vielleicht kann man auch, ich glaube, wir müssen einfach als Unternehmer auch uns viel mehr äußern und Haltung entwickeln zu den politischen Rahmenbedingungen. Und da gibt es mittlerweile auch viele andere, die da unterwegs sind, aber sag mal, mit der geballten Kraft der Unternehmen, die da versammelt sind, könnte ich mir auch vorstellen, dass man sowas organisieren könnte über den Maschinenraum. Und das wäre auch sehr, sehr wertvoll.
Wie denkst du über sowas nach, Tobias? Also am Ende ist es ja wirklich die Frage nach auch der eigenen Erweiterung des Geschäftsmodells. Das kann ja so weit gehen von Maschinenraum, eigener Fonds, ja, der losläuft und investiert oder strategisch sich mit einem großen Fonds zusammentut, um das, was auch gerade Isabel gesagt hat, sozusagen stärker auch anbieten zu können, bis hin zu Nachfolgeregelungen, ja, Unternehmen X innerhalb der Gruppe des Maschinenraums sagt, ich habe keine Nachfolge, ja, auch da über teilweise Zukäufe, Aufkäufe auch dann irgendwie sprechen zu können, diese Angebote reinzubringen. Am Ende ist es ja nichts, wo du nicht heute schon ein Stück weit Informationen hast, auch die Insights besitzt. Ist das ein Element, wo du sagst, es gibt noch einige doch sehr naheliegend, das ist jetzt ja alles wirklich super nah dran an dem, was ihr schon macht, Bereiche, die noch erweitert werden können? Oder sagst du halt eher, im Fokus liegt die Kraft? Ja, wir verproben Dinge, aber wir haben schon einen ganz klaren Fokus, um es am Ende auch ressourcentechnisch leisten zu können, aber auch uns nicht irgendwie zu verzocken, sage ich jetzt mal. Wie ist da dein Blick, wenn du wahrscheinlich immer mal wieder unterschiedliche Elemente hast von Tobias, mach doch mal dies, Denk doch mal in diese Richtung. Wie findet Validierung sozusagen in den eigenen Reihen statt?
Also ich glaube, für den Maschinenraum ist relativ klar, dass wir uns auf die Themen des Familienunternehmens konzentrieren. Ja, das heißt ja auch Maschinenraum, ja, die Fragestellungen, die in dem Maschinenraum der jeweiligen Unternehmen passieren und dort relevant sind, und das abgrenzen zu den Fragestellungen, die eine Unternehmerfamilie beschäftigen. Also, weil du gerade Nachfolge gesagt hast, Familiengovernance, das sind auch für Familienunternehmen super entscheidende Setups, wo man sich sehr, sehr gut so austauschen kann, auch vielleicht Beratung benötigt. Da gibt es sehr gute Netzwerke schon, die genau diesen Bereich abdecken. Der Maschinenraum kümmert sich um die Fragestellung des Familienunternehmens. Und das Zweite ist, wir werden keine politische Stimme haben als Maschinenraum, denn dort gibt es auch Verbände und andere Akteure, die das für die Familienunternehmen und auch für die deutsche Wirtschaft schon machen. Das, was es nicht gibt, sind eben Netzwerke, wo den Menschen, die in den Familienunternehmen arbeiten, geholfen wird, bessere Entscheidungen zu treffen. Und das ist der Fokus des Maschinenraums. Die Kraft des Maschinenraums liegt aber nicht in dieser Fokussierung, sondern die Kraft des Maschinenraums liegt in der Gemeinschaft. Und deswegen kann der Maschinenraum die Sachen besonders gut umsetzen, wo die Unternehmen, die Mitglied sind, sagen so, lass uns das doch mal gemeinsam tun. Also als ich gerade von der Akademie gesprochen habe, dann hatte nicht ich oder wer anders aus dem Team des Maschinenraums die Idee, lass uns doch eine Akademie gründen, weil das irgendwie, keine Ahnung, ja, im schlimmsten Fall ein gutes Geschäftsmodell ist. Sondern die Unternehmen kamen auf uns zu, aus den Personalentwicklungsabteilungen, und haben gesagt, so, wir haben so veraltete Trainingskataloge, wir müssen die Mitarbeiter KI-fähig machen, wir müssen ESG-Themen irgendwie lehren und beibringen, wir müssen aber auch so einfache Sachen wie Projektmanagement mal irgendwie angehen. Lasst uns doch Trainings untereinander teilen, und zack hat der Maschinenraum das aufgesetzt. Also zack ist jetzt übertrieben, das haben wir 3 Jahre lang dran gearbeitet. Und mittlerweile haben wir über 80 Trainings und haben dann ganz tolle Angebote. Um das jetzt mal weiter zu spinnen, Isabel hat das gerade mit den Startups gesagt, der Maschinenraum kümmert sich ja um die Fragestellung der Familienunternehmen auch untereinander sozusagen oder die Vernetzung der Familienunternehmen untereinander. Aber auf dem Weg dahin wurde uns auch bewusst, dass so der Peer-to-Peer-Austausch natürlich an seine Grenzen kommt. Ja, man ist sehr eingegrenzt, wenn man sich immer nur mit seinen Unternehmen in seiner eigenen Industrie austauscht. Man ist aber theoretisch auch eingegrenzt, wenn man sich nur zwischen Familienunternehmen austauscht. Und deswegen haben wir uns Partnerschaften aufgebaut zu den führenden Universitäten in Deutschland, ja, also RWTH Aachen, TU Darmstadt, Handelshochschule Leipzig, WHU, und zu den führenden Venture-Capital-Firmen in Europa, sowas wie Earlybird, Lakestar, Headline und so weiter und so fort. Und genau diese VC-Partnerschaften nutzen wir für das, was Isabel gerade gesagt hat. Wenn wir in den Austauschformaten nicht weiterkommen oder glauben, jetzt brauchen wir mal ein bisschen Inspiration von außen, dann nehmen wir, kommen von dem Problem des Unternehmens, diese Fragestellung, und vernetzen mit Startups. Und ich glaube, das ist zum Beispiel ein Punkt, den kann der Maschinenraum noch weiter ausbauen in der Zukunft, weil das eine komplett andere Denkweise ist, als heute auch in der Startup-Industrie vorhanden ist, wo man immer kommt, es gibt die Startups, die Geschäft aufbauen wollen und die sollen irgendwie mit B2B-Unternehmen in Kontakt kommen. Und warum das Ganze nicht einmal umdenken und sagen, wir haben hier heftige Probleme und Herausforderungen in den Unternehmen, das sind auch tolle Chancen, um dort Startups rauszugründen, und mit diesen Herausforderungen in die Startup-Szene zu gehen und sagen, gibt es da schon Lösungen, hat einer so eine Lösung dafür, und Vernetzung herzustellen oder vielleicht auch junge Gründer zu motivieren, diese Probleme zu lösen und ihre Startups zu gründen. Also ich glaube, das ist dann wiederum was der Maschinenraum machen könnte und zum Teil heute schon macht, weil wir vom Familienunternehmen auskommen und von den Herausforderungen, die das Unternehmen heute hat, um in Zukunft auch zukunftsfähig zu sein.
Und das machen wir auch schon, auch außerhalb des Maschinenraumes, und haben da sehr gute Erfahrungen mitgemacht, die einfach dann auch nicht nur die Gespräche zu führen und zu lernen, sondern gegebenenfalls auch wirklich so ein Plug-in bei uns zu machen in die Wertschöpfungskette. Dann ist es quasi, müssen wir es nicht selber machen, sondern dann können wir auch, es ist auch kluge Lösungen, die man da einbauen kann bei sich. Also kann ich nur alle ermutigen, das zu tun. Und wenn der Maschinenraum seinen Teil dazu beiträgt, umso besser, Tobias.
Ja, absolut. Ich glaube, da gibt es ja auch noch sehr, sehr gute Synergien. Das, was du auch gerade geschrieben hast, Tobias, machen wir auch sehr stark, zum Beispiel im Techboost-Programm der Deutschen Telekom und woanders. Wo aber tatsächlich eher auch, ich, wenn ich das so höre, auch Synergieeffekte sehe. Deswegen, ich finde es spannend und ich glaube, es gibt, wie gesagt, sehr, sehr viele unterschiedliche Synergieeffekte, um das Produkt an sich weiter nicht nur besser zu machen, attraktiver zu machen, sondern auch breiter zu machen, auch für alle angeschlossenen Unternehmen. Wenn ich dich jetzt frage, Isabel, wo hört die Zusammenarbeit auf? Wo ist das? Weil ich sehe natürlich viel, wenn ich in einem Unternehmen unterwegs bin, haben wir sehr, sehr viel mit dann tatsächlich der Forschungs- und Entwicklungsarbeit zu tun. Ja, mit den Kerntechnologien, mit IP etc., wo man natürlich sagt, okay, da spreche ich genau mit einem, weil das hat was mit Wettbewerbsvorteil was zu tun. Das hat was mit in meiner Industrie führend zu sein. Das kann ich nicht teilen. Wo zieht ihr eine Grenze, wo du sagst, es gibt Dinge, über die können wir reden, die sind wichtig für uns, aber es gibt auch Dinge, da gilt nicht Partner, Build or Buy, da geht es nur um Bild. Ja, das kann nur Eigenentwicklung sein, nur Eigenansatz. Habt ihr da für euch eine Grenze? Ist die Grenze eher, ich sag mal, in Bewegung? Wie würdest du das betiteln, gerade bei euch jetzt in der Kosmetikbranche?
Ja, es ist vollkommen klar, wir leben davon von einzigartigen Innovationen. Deswegen ist vollkommen klar, unsere Produktinnovationspipeline ist komplett tabu. Ebenso auch unser Portfolio an Private Labels. Wir produzieren ja auch für andere Kosmetikmarken. Nicht nur produzieren, sondern entwickeln und produzieren für andere Kosmetikmarken. Also das bleibt dann auch private. Genau.
Mhm. Wie nimmst du das wahr? Wie macht ihr das für euch, Tobias, wo ihr sagt, okay, wenn bestimmte, also am Ende gibt es Unternehmen auf der anderen Seite, die auch mit, ich sag mal, hochriskanten Fragestellungen zu euch kommen, die dann irgendwie im Maschinenraum unter NDA laufen oder sonstiges? Oder ist es tatsächlich, wo du sagst, nee, die dann bei uns reinkommen, die sind auch genau für diese Gemeinschaft gedacht und so soll es auch sein, um Fokus, Effizienz, aber auch letztendlich die Abläufe zu wahren?
Jetzt folgt Werbung. Dieser Podcast wird unter anderem in Partnerschaft mit T-Systems umgesetzt, dem führenden Dienstleister für Informationstechnologie und Digitalisierungslösungen in Deutschland. Das Tochterunternehmen der Deutschen Telekom bietet seit über 25 Jahren End-to-End-IT-Lösungen an und treibt damit die digitale Transformation und Souveränität von Unternehmen in allen Industrien und der öffentlichen Hand. Dahinter stehen rund 27.000 Mitarbeiter, die Herausforderungen wie digitale Transformation, flexible Cloud-Lösungen und sichere Kontrolle über Daten zuverlässig lösen. Unter www.t-systems.de erhaltet ihr alle Informationen zu T-Systems und den dort angebotenen Lösungen und Produkten. Viel Spaß dabei und den Link hinterlege ich euch auch nochmal gerne in den Shownotes. Und jetzt zurück zum Podcast.
Also es gibt aus Sicht des Unternehmens manchmal riskante Fragen, die an uns dann vertraulich gestellt werden, um uns sozusagen als Schwarmintelligenz zu nutzen, um gezielte Vernetzung zu machen. Mhm. Das sind dann aber eher keine Wettbewerbsfragen oder keine Markt- und keine kundenseitigen Fragen, sondern vielleicht intern politisch riskante Fragen, würde ich das mal deklarieren. Wir haben gerade über das Thema Wettbewerb und Innovation gesprochen. Das macht der Maschinenraum relativ elegant, dadurch, dass wir uns ja auf funktionale Fachbereiche konzentrieren. Umschiffen wir Kunden- und Marktthemen und industriespezifische Themen sehr gut. Natürlich tauschen sich die Kollegen in den Innovationsbereichen miteinander aus, aber die tauschen sich nicht darüber aus, wie die Innovationspipeline aussieht, welche Ideen dort drin sind, sondern die tauschen sich damit aus, wie eine Innovationspipeline eigentlich aussehen kann oder wie ein Innovationsprozess gestaltet werden kann oder wie ich Innovationsabteilungen und R&D-Abteilungen näher zusammenführen kann. Das heißt, allein durch das, was wir tun, gibt es da wenig Gründe, besorgt zu sein, rein rational. Nichtsdestotrotz gibt es auch manchmal emotionale Gründe, weswegen man sagt, ach, die Information will ich jetzt mit meinem härtesten Wettbewerber vielleicht auch nicht teilen, auch wenn es in Anführungszeichen nur darum geht, dass ich weibliche Führungskräfte in meiner eigenen Organisation stärken möchte. So. Und deswegen ist es beim Maschinenraum so, dass immer, wenn ein neues Unternehmen mit dazukommen möchte, dann fragen wir alle direkten und indirekten Wettbewerber, ob das für die okay ist. Wir haben kein formales Vetorecht. Aber wenn Sie sagen, haben da irgendwie Bauchschmerzen mit, dann nehmen wir das sehr ernst und organisieren auf jeden Fall einen Austausch zwischen diesen beiden Unternehmen, um herauszufinden, was ist das denn, was stört die denn? Und in den meisten Fällen lösen sich diese Bauchschmerzen auf, und wenn sie sich nicht auflösen und das bestehende Unternehmen sagt, wenn meine Mitarbeiter dieses Logo allein dieses Unternehmens sehen, dann gehen die auf Rückzug und nehmen nicht mehr in Austauschformaten teil, dann nehmen wir das sehr, sehr ernst, um das Ökosystem zu schützen. Denn im Maschinenraum geht es jetzt weniger darum, die Anzahl an Mitgliedsunternehmen auszubauen, sondern den Austausch im Ökosystem auszubauen. Und da ist Vertraulichkeit und Vertrauen untereinander natürlich das höchste Gut, das wir haben.
Gab es auf der anderen Seite schon mal einen Ausschluss, wo man gesagt hat, dieses Logo hat am Ende Auswirkungen auf Kommunikation und Austausch, wo man sagt, tut uns leid, aber das sind dann doch einfach Marktprimus oder sonstiges, den wollen wir nicht dabei haben, weil das ist dann doch irgendwie hören und wer anders setzt um. Also gab es das auch schon?
Also in den 5 Jahren erinnere ich mich an 4 Unternehmen, die wir nicht aufnehmen konnten, aufgrund solcher emotionalen Gründe, würde ich das jetzt mal nennen. Auf der anderen Seite gab es irgendwie, keine Ahnung, über 35 Unternehmen, wo solche Beziehungen entstanden und wo das gar kein Problem war, die Unternehmen mit dazuzunehmen. Weil das ist auch das, was wir anfangs gesagt haben, es kommt auf das Mindset an. Ne? Wenn ich beim Maschinenraum mitmache, dann bin ich offen für den Austausch und habe auch ein Verständnis dafür, dass vielleicht auch der Austausch mit Streitern und Marktbegleitern zu gewissen Themen sehr sinnvoll sein kann. Damit meine ich nicht wettbewerbsrechtliche Themen, sondern zum Beispiel, welches Intranet habt ihr eingeführt und seid ihr damit zufrieden oder nicht? Oder seid ihr in der Google-Welt oder in der Microsoft-Welt unterwegs? Mhm. Oder wie organisiert ihr Karrierepfade oder? Da gibt es viel Raum zum Austausch.
Ich glaube, das schafft ihr auch natürlich, auf welcher Ebene, welche Themen adressiert man, um zu sagen, okay, wo findet Austausch tatsächlich gut statt? Was mich nochmal interessieren würde, weil ich finde das einfach spannend, es schafft ja nicht jedes Unternehmen so gut, in einem Ökosystem in den Austausch zu gehen. Isabel, wenn ich dich jetzt frage, was würdest du einem Unternehmen, Mittelständler, irgendwie raten, der sich auf die Suche machen möchte nach Ökosystemen, jetzt nicht mehr unbedingt jetzt mit dem Maschinenraum, sondern generell, was muss in einer eigenen Organisation als Basis irgendwie geschaffen werden, um überhaupt Austausch, Ökosystemgedanken, Innovationen von außen in die eigene Organisation hinzubekommen, damit das funktioniert? Ist es das Kuratieren des Teams, das sich darum kümmert, die das richtige Mindset haben, die das auch irgendwie in die eigene Organisation reintragen können? Sind das bestimmte Mechanismen auch, die da irgendwie aufgemacht werden? Was ist dein Rat an andere, die sich damit irgendwie auseinandersetzen? Mit welchen Themen musst du dich beschäftigen, damit das halt auch tatsächlich erfolgreich vonstatten geht?
Also ich glaube tatsächlich, es geht darum, erstmal die passenden Menschen im Unternehmen zu identifizieren, ja, die mit einem offenen, neugierigen, aber auch verbindlichen Mindset auch losmarschieren. Also ich glaube, so richtig top-down kann man das gar nicht verordnen. Mhm. Es muss irgendwie bottom-up kommen. Ich sage ja immer, Unternehmertum kommt von etwas Unternehmen. Ja, damit fängt es eigentlich an. Also im Grunde geht es ums Machen und damit mal loszulaufen. Und wie schon gesagt, das dann schon auch, glaube ich, auch mit der Leadership-Kultur sozusagen abzustimmen, weil es alles nichts hilft, wenn die tollen Menschen loslaufen und dann erstickt werden, wenn sie zurückkommen mit ihren Ideen. Aber ich glaube, so würde ich anfangen. Und vielleicht ist auch einfach wichtig, auch zu verstehen und denen auch mitzugeben, ein Netzwerk ist eben ein Austausch, ist kein Marketing-Event. Das heißt, es braucht auch diese Offenheit, um vielleicht auch über Hürden zu sprechen, auch wie die gemeistert werden. Also ich glaube, dazu, müsste, glaube ich, das Team auch mitbringen, mit dem ich loslaufen würde.
Wenn ich euch frage, was sind eigentlich gerade die 2 größten Themen, die euch A im Maschinenraum beschäftigen, auf der anderen Seite, Isabel, die euch in der Organisation beschäftigen, welche würdet ihr nennen? Was sind eigentlich tatsächlich die Themen, die gerade wirklich die brennendsten sind, um wettbewerbsfähig in den nächsten, sagen wir mal, 1 bis 3 Jahren tatsächlich zu bleiben?
Jetzt folgt Werbung. Die Arbeitswelt von morgen braucht Büroflächen, die anpassbar sind. Die Design Offices bieten genau das. Als führender Anbieter für flexible Arbeitsflächen und multifunktionale Event Spaces sind sie ein Ansprechpartner, mit dem sie tatsächlich über die Arbeitsflächen ihrer Organisation von morgen perfekt nachdenken können. Wenn sie wachsen mit ihrem Team, können sie auch in ihren Räumlichkeiten wachsen. Wenn sie schrumpfen, ist es das Gleiche. Sie haben eine Eventfläche vor Ort,
top ausgestattet, vom Konferenzbereich bis hin zu kleinen Meetingbereichen. Am Ende bleibt kein Wunsch unerfüllt. Ein eigener Barista, ja, auch für mich als Kaffeeliebhaber ein absolutes Highlight, ist ebenfalls Teil des Services. Und daher, wenn Sie an Arbeitsflächen von morgen denken, dann schauen Sie mal bei designoffices.de vorbei. Und jetzt zurück zum Podcast.
Ich will jetzt nicht so die Standardantwort geben, weil die ist irgendwie, die betrifft mehr mich, das Thema Regulierung und Bürokratie. Ich glaube am Ende sind es die Mitarbeitenden, die den Erfolg des Unternehmens ja ausmachen. Man sagt ja nicht, ein Unternehmen ist erfolgreich, sondern im Grunde die Mitarbeiter, die Mitarbeitenden, die machen das erfolgreich. Also brauchen wir doch irgendwie für die dieses Mindset, über die ganze Zeit gesprochen haben. Und ich glaube, das geht auch nicht ganz ohne eine immer politisch-gesellschaftliche auch Haltung dazu. Und vielleicht den Leuten auch klarzumachen, sag mal, ihr seid ja in der Eigenverantwortung und nicht irgendwie im Versorgungsmodus. Und Leistung kann sich lohnen, weil diese Erfolge, die machen mit einem auch ganz viel was. Also ich glaube tatsächlich, das wäre so mein Wunsch für die nächste Zeit, dass wir in dieses Mindset auch gesellschaftlich wieder hinkommen, weil das dann auch in den Unternehmen natürlich auch ganz viel machen und bewirken wird.
Was ist bei euch, Tobias? Was sind die, wo ist der große?
Also wir haben viele, viele Themen logischerweise. Aber ein Thema, das mich jetzt in der letzten Woche ein bisschen berührt hat. Wir haben einen Austausch, das wurde initiiert von einem Unternehmen, einem Mitarbeiter aus der R&D-Abteilung, der sich die Frage gestellt hat, wie sichern wir eigentlich den Entwicklungsstandort Deutschland ab und was machen wir eigentlich als R&D-Entwickler? Ja, was sind unsere Strategien, um in der Zukunft noch relevant zu bleiben? Und warum hat mich das so berührt? Weil wir in Deutschland ja viele Unternehmen haben, die produzierende Unternehmen sind. Und 90% der Unternehmen in Deutschland sind wiederum auch Familienunternehmen. Und das ist vielen, finde ich, manchmal nicht so ganz bewusst, dass die Kraft Deutschlands ganz entscheidend abhängt von der Zukunftsfähigkeit auch von den Familienunternehmen. Und deswegen finde ich das, was Isabel auch gerade gesagt hat, wir müssen auch mehr darüber sprechen, wie wichtig Familienunternehmen sind, nicht nur für den Wirtschaftsstandort. Familienunternehmen sind dezentral, sind in den Regionen, die haben Vorbildfunktionen, die haben Zusammenhaltfunktionen in unserer Gesellschaft. Und das ist was, was mich persönlich wiederum sehr beschäftigt. Wie kriegen wir auch das Mindset-Shift irgendwie in der Politik und auch generell die Wertschätzung für Familienunternehmen wieder hin, die sie auch verdienen, um denen auch dabei zu helfen, in Zukunft auch zukunftsfähig zu bleiben. Und das war auch mein Grund und meine Grundmotivation, den Maschinenraum zu gründen. Und deswegen hat mich diese Frage dieses einen Mitarbeiters sehr berührt und mich beschäftigt dann die große Frage dahinter.
Absolut. Ihr habt ein starkes Netzwerk. Wenn morgen Accenture um die Ecke kommt und sagt, ich kaufe den ganzen Laden, weil die Zugänge, die Netzwerke und so weiter, finde ich total spannend. Ist ein super einfacher Case in der Berechnung. Es ist mal nur für dich, noch nicht für Isabel. Wie würdest du auf sowas reagieren? Also Akquisition des Maschinenraums von einer größeren Organisation. Ist sowas denkbar? Ist sowas vertraglich ausgeschlossen?
Da gibt es zwei Antworten drauf. Die erste Antwort ist, dass der Maschinenraum, glaube ich, dann nicht mehr funktionieren würde. Ja, wenn es der Maschinenraum Shareholder hätte, eine Beratung, eine Universität, die eine eigene Agenda hat unter Umständen, dann funktioniert das System nicht, eine Initiative von Familienunternehmen für Familienunternehmen zu sein, wo genau der Fokus darauf liegt, die Sachen zu machen, die die Familienunternehmen interessiert und die Familienunternehmen brauchen. Das ist Antwort Nummer eins. Die Antwort Nummer zwei ist, dass ich habe den Maschinenraum damals aus der Fiesmann-Gruppe gegründet. Die Fiesmann-Gruppe ist auch, oder anders gesagt, ich habe keine Anteile am Maschinenraum. Das heißt, ich habe kein Incentive daran, den Maschinenraum zu gründen. Und wir fühlen uns sehr wohl in der Gemeinschaft und dem Setup, wie wir das haben. Und deswegen gibt es viele Interessenten am dem Maschinenraum, die das sich vielleicht gerne wünschen würden. Wir schaffen auch Möglichkeiten, dass wir auch das Wissen von Beratung punktuell mit einbinden können, genauso wie wir das mit den Venture Capital Firmen machen. Aber die Einzigartigkeit, um zu deiner allerersten Frage zu kommen, ist, dass das eine Initiative von Familienunternehmen für Familienunternehmen ist, Und ich glaube, das ist gut, so wie es ist.
Ich glaube, mit einem anderen Owner wären wir auch nicht mehr mit dabei.
Kommt auf den Owner.
Genau, es wird
aber, nicht, ja, aber die Owner, die du gerade so erwähnt hast.
Ja, absolut.
Also.
Aber am Ende ist es ja auch schon, wir leben ja in wirklich spannenden Zeiten. Von daher ist es natürlich auch wirklich interessant. Wie geht man mit sowas um? Was sind auch die Grundgedanken oftmals hinter den Elementen? Von daher erstmal danke, dass ihr das so ein bisschen aufgegleist habt, was im Maschinenraum passiert. Isabel, warum das für euch spannend ist, doch mit dabei zu sein. Meine letzte Frage geht eigentlich jetzt nur noch dahingehend, was war die Lüge, Isabel? dichten Journalismus oder die Testung der eigenen Produkte?
Ich weiß gar nicht, ob es so gut ist, dass ich ein guter Lügner bin. Das mit den Gedichten ist keine Lüge, das ist die Wahrheit. Habe ich tatsächlich angefangen vor 10 Jahren, die Gedichte zu schreiben. Und wenn man einmal anfängt, kann man das irgendwie nicht im Jahr drauf oder 5 Jahre oder 10 Jahre später dann einstellen, auch wenn es dann sehr, sehr viel mehr Jubilare sind als im Jahr 1 meiner Tätigkeit. Also, aber ich sehe eben, das ist Ausdruck der Wertschätzung für die Mitarbeiter, die freuen sich total darüber. Also Wahrheit, keine Lüge. Journalismus, auch die Wahrheit. Tatsächlich bin ich so gestartet in meiner Mosaikkarriere und war mit 15, 16 total motiviert mit meinem Mofa, dann immer ganz weit weg zu fahren, damit ich mehr verdiene als pro Zeile. Denn das Kilometergeld war natürlich auf ein Auto berechnet, nicht auf ein Mofa. Also das war immer entscheidend, wo ist denn das Polizeischützenfest? Dann fahre ich dahin und schreibe den Artikel. Also ist auch die Wahrheit. Und die Lüge ist tatsächlich, ich teste nicht alle Cremes vor Markteinführung. Das wäre auch gar nicht sinnvoll. Eine Haut ist einfach so individuell wie ein Fingerabdruck. Es gibt gar nicht eine One-Size-Fits-All-Kosmetik, sondern sie ist immer dem Hautbild angepasst. Das machen sie auch als Expertenmarke aus und gilt übrigens auch für unser Private Label. Und deswegen teste ich gerne ausgewählte Produkte, aber nicht alle.
Ich glaube es nicht. Dass, ey,
Wahnsinn.
Ey, zu zweit daneben gelegen. Ey.
Angeschmiert.
Oh, aber richtig. Ja klar, bei der FIFA, aber...
Oh. Ja, genau hinhören, ne? Klar, man stellt sich sicher vor, ich teste Cremes. Klar teste ich Cremes, aber halt nicht alle.
Aber nicht alle, ja.
Mhm. Aber das hätte ich mir trotzdem irgendwie, allein schon, dass es sich irgendwie gut anfühlt. Ja, egal. Ja. Ist ja gut.
Ey. Ist ja gut.
Ich sag ganz lieben Dank. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Hat richtig Spaß gemacht und ja, ganz viel Erfolg weiterhin in jegliche Richtung und ganz lieben Dank an alle Zuhörer und ich sag ciao, ciao.
Und danke für die tollen Fragen.
Vielen Dank, Sven, und bis bald, Isabel.
Danke fürs Zuhören. Bei Fragen oder Anmerkungen stehe ich dir gerne über meine Social Media Kanäle zur Seite. Bis zum nächsten Mal und ich freue mich, gemeinsam mit dir Zukunft zu gestalten.